Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Willkommen zum Büchermarkt. Norwegen ist das Gastland der kommenden Buchmesse. Dazu haben die deutschen Verlage auch einige ältere Titel bekannter Autoren übersetzt. So Tage in der Geschichte der Stille von Merete Lindström. Dazu später mehr. Zunächst aber schauen wir nach einer Nachwuchsautorin aus den Niederlanden. Sie heißt Marieke Lukas-Reinefeld, ist Jahrgang 1991, hat studiert an einem Literaturinstitut in Amsterdam. Im Alter von 24 Jahren, also 2015, debütierte sie mit einem Lyrikband und der wurde gleich preisgekrönt. Man rief Reinefeld sogar zum literarischen Talent 2016 aus. Die Erwartungen an ihren ersten Roman waren entsprechend groß. Der ist nun erschienen, wurde übersetzt und heißt mit seinem deutschen Titel »Was man sät«. Die biblische Metaphorik ist hier beabsichtigt. Berichtet wird nämlich von dem harten Leben auf einem Bauernhof in einem strengen calvinistischen Umfeld. All das aus der Warte eines 12-jährigen Mädchens. Bettina Hesse hat das Romandebüt von Marieke Lukas-Reinefeld für uns gelesen und sagt, wie es gelungen ist.
Jas ist 10 und wird Jacke genannt. Sie lebt mit ihren Eltern, strenggläubigen Calvinisten, und 3 Geschwistern auf einem Hof mit 180 Kühen. Als ihr großer Bruder Mattis beim Schlittschuhlaufen auf dem Eis einbricht und ertrinkt, gibt sich Jas die Schuld. Hat sie doch Gott gebeten, lieber den Bruder zu nehmen anstelle des Kaninchens. Und so beginnt das Erzählen vom harten Leben auf dem Hof, wo die Kühe immer wichtiger sind als die Kinder, den unzufriedenen Eltern, die sich hinter Bibelsprüchen verschanzen, und dem Heranwachsen mit dem verbliebenen älteren Bruder Obbe und der kleinen Schwester Hanna. Alles in allem der verzweifelte Versuch, Mattis Tod zu verstehen. Die Erinnerung an seine Beerdigung gibt dazu den Auftakt.
Das Einzige, was an jenem Nachmittag stimmte, war, dass Helden auf Schultern getragen werden.
Jas zieht ihre Jacke nie aus. In der Jacke versteckt sie ihre Fundstücke und die Kleinigkeiten aus den Ritualen, mit denen sie versucht, den Lauf der Dinge zu beeinflussen. Die Jacke schützt sie vor dem launischen Vater und sie hält warm, denn ihre Mutter ist kalt und abweisend. Die isst fast nichts mehr seit dem Tod ihres Ältesten, über den die Kinder nicht sprechen dürfen. Calvinistische Strenge soll eine aus den Fugen geratene Welt zusammenhalten. Jas sehnt sich nach der fehlenden Zuwendung und Wärme und flüchtet sich in dunkelmagische Vorstellungen und Fantasien.
Ich bekomme immer mehr Angst vor all dem, was man kriegen kann. Und manchmal bilde ich mir sogar ein, dass meine Klassenkameraden einer nach dem anderen kotzen. Die Kotze läuft wie Haferbrei um ihre Knöchel und dann kommt die Angst, die mich ans Linoleum nagelt.
Auf der Suche nach sich selbst steckt sich Jas eine Heftzwecke in den Bauchnabel und lässt sie dort, weil sie fürchtet, auszulaufen. Sie hält 2 Kröten in einem Eimer, um sie zum Paaren zu bringen, überzeugt davon, dass auch die Eltern sich dann paaren und die Mutter endlich zunimmt. Und Jacke leidet ständig an Verstopfung, aus Angst, ihren Inhalt herzugeben. In Mattis Bett schlafend hat die Kuhle der Matratze die Passform des Todes angenommen. Kein Wunder, dass die junge Erzählerin bei dieser Einbettung von Obsessionen geplagt wird. Seit als Schulstoff der Holocaust behandelt wird, ist Jas davon überzeugt, dass die Mutter Juden im Keller versteckt und ihnen Essen bringt. Ihre düsteren Visionen entspringen der Erlebniswelt auf dem Hof. Doch als dann alle Kühe geschlachtet werden müssen, weil sie Maul- und Klauenseuche haben, hat das apokalyptische Ausmaß der Wirklichkeit tatsächlich Jas kindliche Angst übertroffen.
Plötzlich höre ich Vater schreien. Er steht zusammen mit Obbe im Futterbereich, zwischen den Männern in blaugrünen Anzügen, die Bademützen tragen und Mundschutz. Mit lauter Stimme sagt er Psalm 35, Vers 1 auf, bis er schließlich schreit, Spucke in den Mundwinkeln. Ich konzentriere mich auf die Topfen, auf den Kummer, der aus ihm rinnt. Genauso wie die Jauche und das Blut aus den toten Kühen entlang der Fliesenfugen zum Gulli fließen.
Für Jacke, mittlerweile 12-jährig, ist das Unglück mit den Kühen jedenfalls die biblische Plage der Viehpest. Und die nächste wird die Finsternis sein. Immer wieder fühlt sie sich ausgeliefert an Bibelsätze, an Worte überhaupt. Und da scheint die Schnittstelle zwischen Erzählerin und Autorin zu liegen. Eine von körperlichen Metaphern durchdrungene Sprache lässt große Nähe zu den Abläufen im Hofleben entstehen. Und das Familienporträt, ein Schlachtfeld aus genauen Beobachtungen, ist psychologisch stimmig. Doch diese bizarre und selbstzerstörerische, wenn auch nachvollziehbare Trauerarbeit überzeugt nicht. Denn ihr liegt ein Widerspruch zugrunde. Dieses verunsicherte Mädchen erzählt von seinen kindlichen Ängsten und Sehnsüchten, äußert sich aber andererseits in einer Erwachsenenperspektive von poetischer Klarsicht und analytischer Schärfe. So etwas wie eine späte, reife Erzählposition kann die Ich-Erzählerin aus schlichtweg dramaturgischen Gründen nicht einnehmen. Der Roman endet damit, dass sie, während die Kirchenältesten zu Besuch sind, in den Keller schleicht und sich samt der beiden endlich kopulierenden Schildkröten in die Tiefkühltruhe legt. Ihre letzte Aktion ist, den Stock unter dem schweren Deckel wegzutreten. Sätze wie »Der Tod hat hier eine eigene Garderobe« sind so grandios und hochtrabend, wie die Häufung einiger Motive, zum Beispiel der Analfixierung, unerträglich ist. Sie wirken ausgestellt, verwechseln Intensität mit Skandal. Wild springt die Autorin zwischen Sprachebenen hin und her und fast jede Beobachtung wird mit einem Bild unterlegt. Reinefeld ist zweifellos begabt und bewegt sich souverän innerhalb einer lyrisch-sinnlichen Sprache und genauer Beobachtung. Aber Motivfülle und dramaturgische wie perspektivische Widersprüche hätten im Lektorat eines Debüts behoben werden müssen. Helga von Beuningen folgt in ihrer Übersetzung dieser Wort- und Bildakrobatik wunderbar, kann aber die Kluft zwischen dem Kinderblick von Puploch und der Klarsicht in Erwachsenensprache auch nicht überbrücken. Dennoch gibt es einen existenziellen Ton, der die überbordenden Bilder und Motive durchdringt. Und dieser Ton ist spannend und hörenswert.
Das meint Bettina Hesse zu Marieke Lukas Reinefeld, Was man sät. Übersetzt aus dem Niederländischen hat Helga von Beuningen, erschienen im Surkamp Verlag Berlin, 218 Seiten, 22 Euro. Und damit kommen wir zu Merete Lindström. Sie ist Jahrgang 1963 und gehört zu den bekannten Stimmen der norwegischen Literatur. Stimme im Wortsinn. Neben der Schriftstellerei singt Lindström in verschiedenen Rockbands. Debütiert hat sie 1983 mit einer Kurzgeschichtensammlung. Hochgelobt wurde später der Roman Aus den Winterarchiven. Er erschien in Deutschland 2018. Das sieben Jahre vor den Winterarchiven erschienene Buch Tage in der Geschichte der Stille hat in Norwegen ebenfalls viel Erfolg gehabt, ausgezeichnet mit dem norwegischen Kritikerpreis und dem Literaturpreis des Nordischen Rates. Auch in diesem Roman geht es wie im Vorgänger um schwierige Paarbeziehungen. Doch der Blick der Autorin weitet sich. Sie nimmt die Zeit der deutschen Besatzung Norwegens mit auf. Heidemarie Schumacher weiß mehr.
Aus Filmen und Romanen kennt man den Augenblick, wenn die Stunde der Wahrheit schlägt. Alte Familiengeheimnisse werden plötzlich gelüftet, die Betroffenen mit verdrängtem Geschehen konfrontiert. Die Handlung schlägt an dieser Stelle im Sinne einer Katharsis um. Im Roman »Tage in der Geschichte der Stille« der norwegischen Autorin Merete Lindström dringt die Wahrheit hinter den Lebenslügen dagegen nur schleichend in das Bewusstsein der Ich-Erzählerin Eva und, so viel sei schon hier gesagt, eine Katharsis findet nicht statt. Eva und Simon, sie Mitte 60, er in seinen 80ern, waren Lehrerin und Arzt. Nun sind beide schon lange pensioniert und leben nach dem Auszug ihrer erwachsenen Töchter ein stilles Leben in einem Vorort von Bergen.
Ich sehe mich im Haus um. Alles hat seinen Platz, ist Teil einer Ordnung. Diese Requisiten von gesellschaftlichen Ritualen, die kaum mehr in bedeutendem Maße vollzogen werden. Unsere Sachen sind nur noch eine wundersame Aufstellung von Erinnerungen. Die alte Uhr über dem Tisch, das Teeservice hinter den verschlossenen Glastüren des Schranks. Durchaus möglich, dass das Haus dafür existiert, diese Sachen zu beherbergen. Mehr als uns.
Hinter der starren Anordnung verbirgt sich ein Geheimnis. Simon ist Jude, der mit seinen Eltern und seinem Bruder den Holocaust in einem Versteck überlebte, in einem nicht näher bezeichneten Land, das die Deutschen besetzt hatten. Eine Tante, die zurückgeblieben war, wurde entdeckt und mitsamt ihrem Kind deportiert. Simon versuchte später von Norwegen aus, mit Hilfe von Suchdiensten, den Verbleib der Deportierten zu rekonstruieren und damit die Erinnerung an sie zu bewahren. Eva hingegen tat alles, damit niemand, nicht einmal die eigenen Töchter, von Simons Vergangenheit erfuhr, weil es nicht in ihr Bild einer heilen Familie passte. Ganz allmählich und sehr geschickt entfaltet Lindström Evas Motiv des Verdrängens. Simons Erinnerungen rühren an ein eigenes frühes Versagen. Simon ist jetzt dement und spricht mit niemandem mehr, so als habe das jahrzehntewährende Schweigen ihn zurückgeführt in das Stadium seiner Kindheit, in dem Stillsein überlebenswichtig war. Bei seiner Frau ist es dieses Verstummen, das den Prozess des Erinnerns in Gang setzt. Als erstes ruft sie eine Deckerinnerung auf. Vor Jahrzehnten drang ein junger Mann in ihr Haus ein, nahm das Geld, das sie ihm panisch anbot, und nahm unbemerkt eine ihrer kleinen Töchter mit, die jedoch später unversehrt im Garten sitzt. Für die Frau bleibt das Schrecken über Jahre präsent. Dieses Ereignis wird auf der Ebene der Gegenwart gespiegelt durch Maria, die lettische Haushaltshilfe. Maria, die sich gut mit dem auf Asylanten schimpfenden Briefträger versteht, bringt nicht nur blitzblanke Sauberkeit, sondern auch Leben in den monotonen Alltag des Paares. Bis zu dem Tag, als Maria, die nichts von Simons Herkunft weiß, sich als Antisemitin entpuppt, indem sie in einem rasenmähenden lauten Nachbarn einen Juden vermutet.
Sie sagte es auf Lettisch. Und trotzdem verstand ich es. Den Tonfall, das Wort. Bestimmt ein Jude. »Was hast du gesagt?« fragte ich. Und sie wiederholte es. Wiederholte ruhig in meiner Sprache, dass er wohl einer von denen sei. Und dann ging es los. Sie hörte nicht mehr auf, redete immer weiter. Hasserfüllt und einfach. Simple Klischees, ausgeleierte Worte, die Sprache verschlissener Phrasen. Über die.
Die Schweigespirale dreht sich weiter. Maria wird in aller Stille entlassen, niemand erfährt den Grund, auch nicht die über die Entlassung empörten Töchter. Um das Zentrum des Schweigens und Verschweigens kreisend, entfaltet der Roman eine Poesie der Düsternis und der Kälte. Ihren alten Hund lässt Eva zum Sterben auf die Straße. Sie pflegt das Grab eines ihr unbekannten jungen Mannes, die eigene Wohnung ist eine Art Grab. Während Simon sich stumm in sich selbst zurückzieht, übernimmt Eva zunehmend die Erinnerung ihres Mannes. Sie stellt sich Simons kurzsichtigen kleinen Cousin vor, wie er ohne Brille die Deportation erlebt und entdeckt in diesen Fantasien den Bodensatz ihrer eigenen verdrängten Schuldgefühle. Sie hat als junge Frau, bevor sie Simon kannte, einen Sohn zur Adoption gegeben.
Aber nicht der Junge, der wahrscheinlich 5- oder 6-jährige Vetter, war in meinem Kopf gewesen, sondern mein Sohn, ein halbes Jahr alt, an dem Nachmittag in dem Büro, als ich ihn weggegeben habe. Ich weiß nicht, was ich fühle, wenn ich daran denke. Ich sehe sein Gesicht vor mir. In dem Moment, bevor man ihn wegbrachte. Als ich dazu ermutigt wurde, mich zu verabschieden, ihn zu umarmen, so erinnere ich mich zumindest. Und er hat mich angesehen. Die einzige im Raum, die er kannte.
Politisch verweist Tage in der Geschichte der Stille auf eine Kontinuität des Schweigens gegenüber Antisemitismus, psychologisch auf die allmähliche Wiederkehr einer verdrängten, schmerzvollen Vergangenheit. Stilistisch gibt er Anlass zur Kritik. Das häufige sich selbst befragen, die wiederholten Zweifel des erzählenden Ichs mögen die Brüchigkeit der Erinnerung betonen, erzeugen beim Lesen jedoch Unsicherheit und hemmen den Erzählfluss. Auch explizite Erklärungen in der Art, dass Schuld wohl mehr als alles andere einen Menschen an einen anderen binde, machen die Lektüre etwas zäh. Man gewinnt den Eindruck, als trete nicht nur das Leben der beiden Alten, sondern auch die Erzählung auf der Stelle. Andererseits entfaltet der Text über weite Strecken eine Poesie der Trostlosigkeit und des Fatalismus, die man von anderen norwegischen Romanen kennt. Hervorzuheben ist auch die verblüffende thematische Dichte des Romans. Lindström gelingt es, die Schnittstellen des verdrängten Schmerzes in der Innenwelt eines Paares zu beschreiben und sie mit alten und neuen Formen des Antisemitismus zu verbinden.
Merete Lindström, Tage in der Geschichte der Stille. Ins Deutsche übertragen von Elke Ranzinger. Erschienen bei Mattes und Seitz, Berlin. 222 Seiten, 22 Euro. Es las und urteilte für uns Heidemarie Schumacher. Mit diesem Montag beginnt die Woche, in der die ganze Welt nach Stockholm schaut. Die Nobelpreise werden vergeben. Den Literaturnobelpreis gibt es wie immer am Donnerstag und der wird in diesem Jahr gleich zweimal verliehen. Warum das so ist, das habe ich meinen Kollegen Hubert Winkels gefragt. Er ist Literaturredakteur im Deutschlandfunk.
Man hat im vergangenen Jahr mitten in einem Skandal um Vergewaltigung, um Geheimnisverrat, um Geldbetrug so viel Ärger produziert, dass man entschieden hat, um den Preis zu retten, muss man regelrecht sagen, setzen wir ihn erstmal aus. Und das ist passiert. Und jetzt wird sich zeigen, ob das Jahr gereicht hat, um eine Art Rehabilitierung der gesamten Institution hinzubekommen.
Der Skandal rankte sich ja um das Akademiemitglied Katharina Frostensen und ihren Mann Jean-Claude Arnault. Jetzt hat die schwedische Akademie das Ganze auch neu aufgestellt. Bislang wurde der Preis nämlich vergeben von einem Nobelpreiskomitee, dem Mitglieder der Akademie angehörten. Und jetzt hat man sich auch Personen von außen geöffnet. Es sind 5 Personen dazugekommen, 2 Literaturkritikerinnen, eine Schriftstellerin, es ist offener, es ist weiblicher geworden. Was könnte das bewirken?
Na gut, also das war jetzt einer der notwendigen Schritte, um das Ganze etwas aus der verstaubten, noch aus der Zeit der Gründung von Akademien, aus dem 18. Jahrhundert stammenden hochherrschaftlichen Steifheit herauszuführen. Und entscheidend ist natürlich, wie die Jury selber arbeitet. Und sie wird ja ein Problem nicht los, dass sie im Wesentlichen schwedisch ist. Es ist aber ein Strukturproblem für die Vergabe eines solchen Preises überhaupt. Sie haben immer einen viel zu kleinen Raum der Kenntnis von Literatur, sprachlich auch. Welches Mitglied wird jetzt schon indische, in den verschiedenen Sprachen Indiens, chinesische Literatur wirklich kennen und beurteilen können? Das heißt, dieses Problem werden sie auf keinen Fall los. Man kann es mit einer gewissen Grandezza oder mit etwas Mut lösen, wie bei Jelinek oder bei Bob Dylan. Auf jeden Fall sollte man nicht Fosnes Hansen oder Jan Fosse wählen in diesem Jahr. Ich glaube, jetzt einen skandinavischen oder einen norwegischen Autor gar würde dem Preis jetzt nicht gut tun.
Da sind wir schon beim Thema Tipps. Die Buchmacher laufen natürlich heiß. Nicer Odds nennt etliche Frauen. Margaret Atwood ist ja wie fast immer dabei. Aber auch Maryse Condé aus Guadeloupe und Anne Carson ebenfalls aus Kanada. Haben Sie noch einen Tipp?
Naja, ich habe jetzt doch seit 15 Jahren immer Thomas Pynchon auf dem Zettel und werde langsam mit Thomas Pynchon alt. Beim immer wiederholen, dass er es denn sein sollte. Aber ich lasse mich jedes Mal überraschen und bin immer sicher, wenn ich mir einen bestimmten Autor oder eine Autorin vorstelle, dass sie es nicht wird.
Es bleibt spannend, Hubert Winkels, zum doppelten Literaturnobelpreis, der am Donnerstag verliehen wird. Mehr Literatur heute Abend in der Sendung Andruck. Ein Schwerpunkt, die Prekarisierung von Arbeit. Das Internet verspricht uns ja viel Flexibilität und Freiheit im Arbeiten, aber zu welchem Preis? Darum kümmert sich der Politologe Colin Crouch in seinem neuen Buch Gig Economy. Andruck, unser Magazin für politische Literatur, um 19.15 Uhr. Am Mikrofon begrüßt Sie dann Katrin Stövesand. Und hier geht's jetzt weiter mit Christiane Knoll und Forschung aktuell. Wichtiges Thema des Tages. Der Nobelpreis für Medizin ist schon verliehen an 3 Forscher. Und die erklären uns, wie die Versorgung der Zellen mit Sauerstoff funktioniert. An dieser Stelle verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Tanja Lieske.